Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein Thema, mein Thema. Ich bin die Sida aus der Maxneo-Redaktion, euer Host diese Woche. Und jeden Freitag bringen wir euch zwei Themen mit, die uns im Team besonders wichtig waren. Außerdem haben wir im Anschluss zwei Tipps für euren Start ins Wochenende. Ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt und jeden Freitag kommt eine neue Folge dazu. Natürlich bin ich hier nicht alleine am Start. Ich habe mir heute wieder Unterstützung aus der Redaktion geholt und zwar die liebe Isabel.
Hallo!
Hi Isabel! Mein Thema diese Woche ist eine Sache, die uns beide tatsächlich miteinander verbindet. Wir sind beide in Deutschland geboren und aufgewachsen, hatten aber lange Zeit keine deutsche Staatsbürgerschaft. Wir wurden beide eingebürgert und darum soll es auch heute gehen. Und darum auch schon meine erste Frage: Wann wurdest du eigentlich eingebürgert?
Ich kann es leider gar nicht so genau sagen. Also, ich weiß nur, dass es kurz nach der Bundestagswahl war. Also 2024, Anfang des Jahres.
Ich finde es so krass, dass du das nicht weißt, ne? Weil ich weiß mein Datum so genau. Also ich wurde am 17. Juli 2023 eingebürgert und das ist für mich wie so ein Jahrestag. Ich feiere das schon fast, wirklich.
Chef, ich kann nicht arbeiten, komm. Ich habe da einen Feiertag.
Mit meinem deutschen Pass?
Ja.
So oder so ähnlich. Das Ding an der ganzen Sache ist ja, viele Menschen denken, wer in Deutschland geboren ist, bekommt automatisch einen deutschen Pass. Aber so ist das gar nicht. Wir beide sind halt hier das perfekte Beispiel. Und das hat auch folgenden Grund. Seit dem Jahr 2000 gilt in Deutschland das sogenannte Geburtsortprinzip für Kinder ausländischer Eltern. Und das bedeutet im Endeffekt, Kinder, die in Deutschland geboren werden, können die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Zum Beispiel muss ein Elternteil mindestens 5 Jahre, früher waren es sogar 8 Jahre, rechtmäßig in Deutschland einen legalen Aufenthalt haben und einen unbefristeten Aufenthaltstitel besitzen. Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, bekommt das Kind nicht automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft. Und bei uns beiden waren diese Voraussetzungen nicht erfüllt.
Ja, genau.
Man bekommt stattdessen etwas anderes. Und zwar?
Ja, also ein Aufenthaltstitel. Aber bei mir, also es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Aufenthaltstiteln. Meiner war, dass ich unbefristet war, weil meine beiden Eltern schon unbefristet hier waren in Deutschland. Dementsprechend habe ich den mit dazu bekommen.
Und bei mir ist es auch nochmal was anderes. Ich zum Beispiel hatte lange Zeit nur einen befristeten Aufenthaltstitel. Für euch ganz kurz der Unterschied. Ein befristeter Aufenthaltstitel erlaubt es einer Person, für eine bestimmte Zeit in Deutschland zu leben, so 3 bis 4 Jahre muss dieser Titel dann auch erneuert werden. Dann fährt man zur Ausländerbehörde und macht halt eben das, was man normalerweise auch macht, wenn man seinen Ausweis erneuert. Und bei dir war das halt ganz anders. Du musstest halt nie in das Landratsamt rein und dann in diese Ausländerbehörde.
Ja, ich sag dir auch ehrlich, dafür bin ich bis heute total dankbar, weil das stelle ich mir nach einem blanken Horror vor, da alle 3 Jahre hingehen zu müssen und dann auch irgendwie so ein bisschen bangen müssen fast schon, ob man nochmal weiter befristet wird. Ja, da war ich schon sehr erleichtert drum, dass ich mir da eigentlich nie Gedanken machen musste.
Ich musste nicht wirklich bangen, aber man hatte halt immer im Hinterkopf, so, was wäre, wenn so. Es war dumm im Endeffekt, aber ich weiß nicht, ich habe mich da richtig unwohl gefühlt. Du hast nie eine Ausländerbehörde von innen gesehen, kann das sein?
Doch, als ich meinen deutschen Pass machen habe lassen, da habe ich die Ausländerbehörde besucht. Das eine und einzige Mal.
Und wie war es?
Interessant. Ja, also es war halt eine ganz normale Behörde wie jede andere. Das sah halt leider nicht anders aus. Und die Leute, die da gearbeitet haben, waren eigentlich total nett, total gestresst, die armen Mäuse. Aber die waren ja eigentlich alle nett.
Ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch, dass du sozusagen diese Erfahrung nicht machen musst. Also sei dir gegönnt an der Stelle. Ich weiß nicht, ich habe mich immer so unwohl gefühlt, wenn ich dort war. Und es hat mich auch immer genervt. Weißt du, ich war klein und wusste halt nie, was Sache ist. Und dann dieser scheiß Ausweis im Endeffekt, dass man den auch immer vorzeigen musste, sei es bei einer Kontrolle oder dergleichen. Und dann wurde der auch nochmal extra genau begutachtet. Und man hat sich da komisch gefühlt.
Aber ich kann dir da so ein bisschen auch die Sorge nehmen. Also nicht die Sorge nehmen, aber ich kann dich beruhigen. Aber weil wenn ich meinen Ausweis irgendwo vorzeigen musste, dann war das auch immer ein Hackmack, weil die Leute nicht verstanden haben, wie der Ausweis aufgebaut ist. Hier an der Stelle möchte ich kurz sagen, auf meinem Ausweis stehen die portugiesischen Begriffe drauf, also ich komme aus Portugal, und die englischen. Also es wurde immer direkt mit drunter übersetzt, was es bedeutet. Und ich stand dann immer da und die haben so 10-mal drauf geguckt, ob der auch nicht gefälscht ist und ob das Geburtsdatum wirklich stimmt. Und ich stand dann immer so da, ich so, Leute.
Und du kannst in der Situation auch nichts machen.
Nee, ich habe dann immer mit meinem Finger schon drauf gezeigt, nach den Sachen, die sie suchen wollten. Ja. Ich so, da, da. da.
Ich fühle das ein bisschen.
Also das war bei mir aber auch so.
Aber zum Glück ist das Ganze durch die Einbürgerung bei uns beiden jetzt zumindest vorbei. Aber überhaupt an diesen Punkt zu gelangen, hat echt lange gedauert. Ich weiß nicht, wie lief deine Einbürgerung ab?
Also meine Einbürgerung lief eigentlich relativ smooth ab. Ich habe damals, bevor Scholz die Vertrauensfrage gestellt hat, wusste ich schon so indirekt, okay, die wird in den nächsten 1-2 Wochen kommen. Und dann habe ich beim Amt angerufen, habe halt gemeint, hey, ich würde mich gerne einbürgern lassen. Was brauche ich dafür alles? Hat sie mir eine Liste zukommen lassen. Ich habe die Sachen an Liste, die darauf stand, mitgebracht. Bei mir ist es zum Beispiel jetzt noch gewesen, dass ich immatrikuliert bin an einer Uni. Das musste ich mitbringen. Lohnabrechnungen meiner Eltern über die letzten 3 Monate. Mhm. Das fand ich so ein bisschen krass. Ich habe nicht verstanden, warum. Ich vermute mal, dass es daran lag, weil ich selber zu dem Zeitpunkt keinen Job hatte und sie gucken wollten, ob ich finanziell sicher bin. Genau, halt so Zeug dann von meinen Minijobs, die ich mal gemacht habe, Lebenslauf wollten die, also und ein Passbild, aber das war eine relativ lange Liste an Zeug, die ich mitbringen sollte und natürlich auch Geld.
Natürlich, wie viel war es bei dir, weißt du das noch?
Boah, so grob waren es 255 Euro.
Ja, same.
Und bei mir war es aber aufgeteilt, ich musste die erste Hälfte davon bezahlen, als ich im Amt war und meine ersten Papiere ausgefüllt habe. Und die zweite Hälfte habe ich dann am Einbürgerungstag bezahlt, genau. Mhm.
Ich finde es krass, wie bei dir das ablief, weil bei mir lief das teilweise ein bisschen anders ab. Aber generell ist erstmal zu sagen, auch für euch, damit ihr das ganze Konzept hinter einer Einbürgerung versteht, es gibt jede Menge Steps, die man vorher machen muss. Dazu gehört zum Beispiel, dass man 5 Jahre legal einen Aufenthalt in Deutschland haben muss. Man muss seine Sprachkenntnisse beweisen und das B1-Niveau haben. Und dazu muss man auch einen Sprachtest machen, der halt schriftlich und mündlich stattfindet. Schriftlich hören, lesen, schreiben. Und mündlich muss man sich halt vor einer Prüferin vorstellen, über Themen sprechen oder etwas auch planen. Meine Mutter beispielsweise hat diesen Test auch schon gemacht, ist aber halt dann immer beim Hörtest irgendwie durchgefallen und dann hat es halt nicht gereicht. Außerdem muss man einen Einbürgerungstest machen. Also da werden euch 33 Fragen gestellt über Deutschland oder über das jeweilige Bundesland. Man muss mindestens 17 Fragen richtig beantworten, damit man diesen Test bestanden hat. Und insgesamt sind es 310 Fragen. Das ist wie so ein Führerschein. Richtig viele Fragen, aber nur ein Bruchteil davon kommt dran. Davon sind 300 allgemeine Fragen und 10 von diesen Fragen sind dann nochmal bundesspezifisch. Also in unserem Fall wäre es jetzt Bayern. Also 10 Fragen über Bayern.
Eine total witzige Geschichte dazu. Als ich noch nicht wusste, ob ich mich einbürgern lasse oder nicht, habe ich mal aus Spaß mit meinen Freunden den Einbürgerungstest gemacht, weil ich mir dachte, oh je, mene, was ist, wenn ich den machen muss? Und oh Gott, was ist, wenn ich den verhaue? Und dann haben wir den zusammen an einem Samstagabend gemacht. Ich wusste mehr als manche Freunde von mir.
Fühle ich.
Ja, und halt so eine Frage ist zum Beispiel jetzt, damit ihr euch das vorstellen könnt, wann ist die Mauer gefallen? Wer war unser erster Bundeskanzler? Das sind halt so Fragen, die da drin sind. Also sehr viele theoretisch Allgemeinwissensfragen, wenn man hier mal zur Schule gegangen ist, dann könnte man die eigentlich sehr gut beantworten. Was ich zu den Deutschkenntnissen noch sagen wollte, ist, dass wenn man hier in Deutschland zur Schule gegangen ist und eine bessere Note als 4 hatte im Deutschfach, dann passt es. Also ich musste keinen Deutschtest machen, du auch wahrscheinlich nicht.
Nee, musste ich auch nicht. Man musste einfach nur das Zeugnis zeigen. Ja, und wenn da jetzt keine 5 oder 6 stand, war das alles für uns geregelt. Und wir mussten diesen Test einfach nicht machen, was uns viel Zeit und Geld nochmal erspart hat, auf jeden Fall.
Ja, aber du meintest ja auch gerade, dass deine Einbürgerung anders ablief. Was war denn so anders an deiner?
Bei mir war das so, dass ich zusätzlich, also ich hatte auch diesen ganzen Papierkram wie du, musste auch das Geld zahlen. Ich musste das Geld übrigens alles am Ende erst zahlen und durfte mir das nicht aufteilen, finde ich frech. Bei mir war es aber so, ich musste meinen türkischen Pass abgeben. Also für euch da draußen, ich bin Kurdin, habe aber einen türkischen Pass damals gehabt und ich habe meine Einbürgerung vor 2024 gemacht, bevor sich eine gewisse Regelung geändert hat. Und zwar war es so, dass bis zum 27. Juni 2024 es eine andere Regelung zur Einbürgerung gab. Man musste beispielsweise seinen alten Pass abgeben, so wie es bei mir der Fall war. Und der Hintergrund ist irgendwie witzig. Es gab damals sowas wie die Optionspflicht. Und der Hintergrund ist einfach der, dass Deutschland lange Zeit Mehrstaatigkeit vermeiden wollte, weil die Angst hatten, dass man seinem Land, in dem man lebt, nicht loyal sein kann. Also es hatte so ein ganzes Loyalitätsprinzip.
Das finde ich irgendwie total krass. Also ich glaube, also ich finde es schön, dass sie es jetzt geändert haben, weil bei mir war es jetzt dann nicht mehr der Fall. Also ich konnte meinen portugiesischen Pass behalten und das war mir persönlich auch wichtig, weil ich wollte die zwei Staatsbürgerschaft haben. Und
Hast du deswegen auch so lange gewartet?
Ja, ja, deshalb habe ich so lange gezögert, weil ich wollte es halt nie abgeben. Und jetzt Hand aufs Herz, im portugiesischen Pass macht mir jetzt hier keine Probleme in Deutschland. Ich habe da jetzt nicht so den Struggle mit, keine Ahnung, ich muss dann nochmal zur Behörde mir ein anderes Formular holen oder so. Es ist halt eine andere Plastikkarte einfach mit einer anderen Farbe drauf und das ist halt für mich damals dann auch noch entspannt gewesen, die ganze Geschichte. Aber ja, nee, genau, um nochmal zurück da drauf zu kommen. Diese Loyalität, das finde ich halt einfach wild, weil ich weiß nicht, ich glaube, du kannst deinem Land immer noch loyal gegenüber sein oder Nationalitätsstolz haben, wenn du nicht in dem Land wohnst. Weil ich bin ja auch immer noch loyal gegenüber Portugal oder viele haben ja auch immer noch diesen innerlichen Stolz so ein bisschen auf das Land, ohne da zu wohnen. Also ich weiß, ich finde es ein bisschen krass.
Ich finde es aber, weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert? Nee. An so einen toxischen Ex, der sagt, entscheid dich zwischen mir und deiner besten Freundin. Daran erinnert mich das irgendwie.
Ja, ich check den Vibe.
Ich finde das ganz schlimm und ein bisschen peinlich.
Ich check den Vibe.
Naja, so viel dazu auf jeden Fall. Am Ende wurden wir beide eingebürgert und wir hatten es auch sehr einfach, sage ich mal so. Wir hatten natürlich den ganzen bürokratischen Kram und das mit dem Geld, aber wir hatten es trotzdem noch recht einfach. Jetzt muss ich dich aber nochmal was fragen, weil unsere Einbürgerung war ja ein bisschen anders, ne? Das habe ich ja jetzt schon festgestellt. Ich musste damals, also ich wurde ins Landratsamt geschickt und musste dann im Büro so einen Text vorlesen, wo ich erkläre, ja, ich glaube, Deutschland treu zu bleiben oder so. Ich weiß gar nicht mal, wie das heißt. Und die Beamtin, die für mich verantwortlich war, hat zugehört. Und nebenan, beziehungsweise nebendran, war eine andere Kollegin von denen, hat einfach was getippt. Und ich musste das da laut vorlesen. Mir war das so unangenehm. Bitte sag mir, dass es bei dir auch der Fall war.
Nee.
Oh, ich bin so sauer auf mein Landratsamt. Ich bin so sauer.
Nee, also bei uns war das schon eine größere Sache. Du hast eine Einladung per Post bekommen, dass wir uns an Tag X im Landratsamt treffen werden. Da wurden einige Leute eingebürgert. Also es war nicht nur ich. Es waren so 10, 15 Leute, die dann alle da saßen. Wir saßen vorne an den Tischen. Hinter uns saß eine Familie, Freunde, etc. Da gab es auch so ein kleines Buffet und Getränke und das alles. Genau, und dann wurdest du halt einzeln vorgerufen, hast halt deinen Ordner bekommen mit den ganzen Papieren, die halt da drin sind. Und dann hat der Mann, der das quasi halt verwaltet hat, der war so lieb, der hat dann auch immer alle Kinder gefragt, und was möchtest du dann werden? Und dann haben die da so erzählt wie, oh, ich will ein Ingenieur werden wie mein Papa oder ich möchte mal später, wenn ich groß bin, Lehrerin werden. Und das war
ist so süß.
Ja, das war richtig süß und es war auch so toll, weil dann er hat sich auch immer richtig Mühe gegeben, alle Namen richtig auszusprechen. Und das fand ich auch sehr süß von ihm. Und dann zum Schluss, wo wir dann alle unsere Unterlagen hatten, haben wir noch diesen Text vorgelesen, wo wir uns bekennen. Und da haben wir uns bekannt. Sagt man das so? Ich hoffe es.
Safe. Passt schon.
Genau, da haben wir uns bekannt. Und da haben wir dann auch alle zusammen da gestanden und das gemacht. Und ich weiß noch, als ich gegangen bin, war da eine Deutschlandflagge. Und ich habe richtig stolz vor dieser Deutschlandflagge ein Bild geschossen. Als wäre das mein Abiturzeugnis gewesen. Als hätte ich nur 1-0 geschrieben.
Ich fühle es. Ich habe auch, als ich zu Hause war, ganz viele Selfies mit mir und dieser scheiß Urkunde gemacht, weil ich so stolz war. Oh, ich kann das alles nicht mehr. Naja, aber dadurch, dass wir in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, sind uns einfach viele Schritte erspart geblieben. Und das ist einfach nicht überall der Fall. Für viele Menschen, die nach Deutschland kommen oder hier aufgewachsen sind, bedeutet halt diese Einbürgerung so der letzte Schritt zur endgültigen Integration. Also ich habe mich schon immer integriert gefühlt, aber da war immer dieser kleine Teil von mir, weißt du, der so genervt war. Ich musste diesen Aufenthaltstitel erneuern, ich musste immer diese verdammte Karte zeigen und ich musste auch immer sagen, nee, ich habe keinen deutschen Pass. Darum musste ich auch beim Flughafen, durfte ich nicht in diese normale Kontrolle da rein, sondern musste in diese scheiß andere Kontrolle rein. Ich konnte das alles nicht mehr und jetzt, ich glaube, ich bin jetzt so richtig schön in Deutschland angekommen. Ich weiß nicht.
Also ich check den Punkt mit der Sicherheit total, also es ist jetzt super privilegiert zu sagen,
ja,
dass
voll.
Ich
oh mein Gott.
Hier mich auch so ein bisschen trotzdem unwohl gefühlt habe, in dem Sinne, dass man immer diesen Hintergedanken hatte, aber mir würde mit als letzter Person was passieren. Und das sehe ich auch und deshalb bin ich da total privilegiert oder sind wir beide total privilegiert, auch dass unsere Einbürgerung so einfach war. Aber ich check, was du meinst mit, dass man sich integriert dann fühlt, weil es halt so, es war so der letzte Step, damit man so hier angekommen ist irgendwo. Und ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber für mich ist es immer total schwierig zu wissen, wohin gehöre ich.
Voll, voll, oh mein Gott.
Also das ist ein Thema für wann anders. Aber dadurch, dass es jetzt so auf Papier festgehalten ist, fühlt man sich oder fühle ich mich ein bisschen angekommener.
Ja, auf jeden Fall.
Auch wenn ich hier schon immer mein Leben lang gelebt habe, ich fühle mich jetzt so, als wäre ich da, als wäre ich an der Endstation. Aber halt auch diese Sicherheit jetzt zu wissen, ne? Mir kann theoretisch nichts mehr passieren, ist irgendwie beruhigend. Also auch wenn die Angst nie groß sein sollte, aber es ist trotzdem, irgendwie man ist entspannter.
Ja, und also man muss auch dazu sagen, uns wäre auch nie wirklich was passiert.
Ja,
es wäre
genau.
jetzt wirklich nicht jemand gekommen und hätte gesagt, ey, ab mit dir nach Portugal oder
genau,
ab mit dir in die
Türkei. Genau, pack deine
Taschen
und dann geht's ab.
Das wäre halt nie passiert, aber ich glaube, man kann das gar nicht richtig beschreiben, diese Paranoia, die man einfach hat oder dieser 1% Angst, der einfach immer bleibt, egal wie sicher man im Endeffekt sich hier fühlt. Weißt du, was ich meine?
Ich
kann es nicht beschreiben.
Ja. Es ist, glaube ich, sowas, wo man selber schon mal drin gesteckt haben muss, damit man versteht, worauf wir ganz genau hinaus wollen.
Auf jeden Fall.
Aber ich glaube auch, dass Leute mit einem deutschen Pass sich unsicher fühlen können. Aber wahrscheinlich ist es nochmal so ein Mühdifferenz.
Ja,
und das, also
safe.
Wir hatten ja auch jetzt schon drüber gesprochen, dass es ja auch andere Leute gibt, die es deutlich schwerer haben als wir mit der Integration. Und ich glaube, die fühlen sich ja nochmal
natürlich, das ist nochmal ein ganz anderes Level und du hast zu 100% recht. Vor allem, wenn wir unsere Einbürgerung mit Menschen vergleichen, die gerade einen Asylstatus hier haben. Denn bei ihnen zählt die Aufenthaltsdauer erst ab dem Zeitpunkt, an dem ihr Aufenthalt wirklich gesichert ist. Und das kann so lange für diese Menschen dauern. Es ist einfach unglaublich.
Aber wir mussten halt im Endeffekt wirklich nur das Geld zahlen und jede Menge Formulare ausfüllen. Und wir sind da wirklich einfach super privilegiert. Aber so ein Aufenthaltsstatus im Asylsystem, also weil wir das jetzt auch schon angesprochen haben, ist ja, es gibt verschiedene Aufenthaltsstatus, zum Beispiel die Aufenthaltsgestattung. Dies wird während eines Asylverfahrens erteilt. Also sie bedeutet quasi, man darf während des Verfahrens in Deutschland bleiben, aber sie gilt nur so lange, das Verfahren halt auch läuft. Und sie erlaubt halt auch nicht, dass du arbeiten kannst. Also du kannst nicht, wenn du diese Erlaubnis bekommst, dir einen Job suchen, das geht nicht. Also das ist eingeschränkt oder ist halt teilweise eingeschränkt. Ein Asylverfahren dauert lange, also das liest man ja auch sehr, sehr häufig, dass sie da bis zu 2 Jahre teilweise brauchen. Mhm. Und das Mindeste, was jetzt momentan ist, sind 6 Monate. Also es variiert wahrscheinlich auch von Amt zu Amt. Und manchmal dauert es auch länger als 2 Jahre. Also da gab es jetzt auch schon einzelne Fälle.
Man muss auch dazu sagen, es gibt ja auch verschiedene Steps. Du hattest ja jetzt schon das mit beziehungsweise der Aufenthaltsgestattung erklärt. Dann gibt es auch noch sowas, das nennt sich die Duldung. Im Endeffekt heißt eine Duldung, dass man gerade noch nicht abgeschoben wird, also dass seine Abschiebung noch verzögert wird. Man kann sich diese Duldung auch mehrfach erneuern lassen, aber jetzt stell dir mal vor, du bist 3 Jahre, 2 Jahre, was auch immer in Deutschland, hast dir dein Leben so aufgebaut, aber halt noch diese Duldung als Status. Und dann heißt es, nee, sorry, tschüss.
Ich hätte konstant Anxiety.
Voll.
Also konstant, vor allem, weil du jetzt auch schon super viele Fälle gehört hast, bei denen die Leute wirklich gut integriert waren.
Ja.
Und die dann trotzdem ihren Aufenthaltstitel verloren haben und dann quasi zurückgehen sollten. Also bei denen das Verfahren rausgekommen ist, hey, ihr müsst bitte wieder zurück in euer Land gehen, aus dem ihr stammt. Das ist halt dann doch krass, weil das mir auch Panik machen würde. Also ich glaube, die Menschen können trotzdem auch so einigermaßen normalen Alltag führen. Aber ich glaube, da ist auch ganz viel Angst mit dabei.
Auf jeden Fall. Und das Ding ist, wenn irgendwann ein Asylantrag anerkannt wird, erhalten die meisten Menschen eine Aufenthaltserlaubnis. Und diese ist halt zunächst befristet und danach kann sie verlängert werden oder zu einem dauerhaften Aufenthaltstitel werden oder zu einer Niederlassungserlaubnis. Das heißt, man ist dann von diesem befristeten Status zu diesem ich darf für immer hier bleiben Status angekommen.
Ja.
Und erst dann, Leute, erst nachdem all diese Steps vollbracht sind, kann man eingebürgert werden und dann folgt das ganze Schema wie zuvor. Und das große Problem an der ganzen Sache ist ja, dass das System Integration oft nur so formell betrachtet, weißt du?
Ja.
Es geht halt nicht mehr um den Menschen und die Tatsache, dass er vielleicht hier zur Schule gegangen ist, hier eine Ausbildung gemacht hat, arbeitet, Familie hat. Es geht wirklich nur um den rechtlichen Part und mehr nicht.
Ja.
Ich merke jetzt schon, also das ganze Einbürgerungsthema, ihr merkt es auch, ist wirklich sehr komplex und wir beide sind auch, glaube ich, ein bisschen emotional, was das angeht. Und ich würde mit dir am liebsten noch stundenlang darüber reden. Aber dieser Podcast heißt nicht umsonst Dein Thema, Mein Thema. Und das war's fürs Erste mit meinem Thema. Isabel, ich würde gerne wissen, was du uns heute mitgebracht hast. Was ist dein Thema?
Mein Thema ist heute tatsächlich ein medizinisches Thema, das gleichzeitig auch gesellschaftliche Probleme zeigt. Und zwar hat mir ein Freund von mir erzählt, der mal mit einem Sanitäter gesprochen hat, dass Frauen in der Öffentlichkeit seltener reanimiert werden als Männer. Es geht quasi darum, wenn eine Frau zum Beispiel jetzt auf der Parkbank einen Herzinfarkt bekommt, dass Menschen ihr in der Öffentlichkeit seltener helfen aufgrund ihres Geschlechtes. Und das finde ich persönlich sehr, sehr krass.
Ja, wir hatten es ja schon in der Redaktionskonferenz und du hast auch erzählt, dass es mehrere Studien gibt, die das auch beweisen, dass Frauen tatsächlich in der Öffentlichkeit seltener von Passanten reanimiert werden als Männer.
Ja, also ich fand das, als ich das erste Mal das gehört habe, so ein bisschen absurd, weil warum sollte das denn
es,
so
es
sein?
Es macht halt keinen Sinn.
Genau, also wo ist der Unterschied? Und dann habe ich mal nachgeforscht und es gibt eine Studie tatsächlich aus den USA und Kanada, die Daten zwischen ca. 2005 bis 2015 erfasst hat und auch ausgewertet hat. Und hier stellt sich halt quasi heraus, dass Frauen in der Öffentlichkeit jetzt nicht in einem Krankenhaus, ein Sanitäter steht daneben dran direkt, sondern wirklich die Frau kippt auf der Parkbank um und hat einen Herzinfarkt.
Oh Gott.
Dass ihr Passanten halt weniger helfen. Und du darfst jetzt mal raten, wie die Zahlen aussehen, also wie oft ein Mann, also wie oft du denkst, dass ein Mann in der Öffentlichkeit reanimiert werden würde, jetzt auch USA, Kanada betrachtet mäßig, und wie oft eine Frau im Gegensatz reanimiert wird.
Das Ding ist, wenn du schon sagst, dass es bei Männern häufiger ist als Frauen, dann, ich sag mal, 54% Männer und, ja komm, 49 Frauen?
Also die Differenz ist jetzt ganz gut eigentlich gewesen bei dir schon, aber es sind tatsächlich... Yeah. Männer werden mit 68% reanimiert und Frauen mit 61%. 7% erscheinen ja erstmal nicht viel.
Mm.
Aber man muss es ja auf die Fälle hochrechnen, die ja im Jahr entstehen. Und besonders deutlich wird dieser Unterschied in der Öffentlichkeit, also wirklich halt so in Parks, in Einkaufszentren, aber in den eigenen vier Wänden, das ist eigentlich ja nicht so. Also wenn du zu Hause umkippst, dann wird dir meistens mehr geholfen.
Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Und das Ding ist, ich frag mich da halt auch gerade so, warum das überhaupt so ist, weil irgendwie, es macht für mich gar keinen Sinn.
Ja, also ich glaube, so die genannten Sachen waren zum Beispiel Hemmungen und Unsicherheiten. Also Hemmungen und Unsicherheiten hat ja jeder, das ist auch total fair, aber ich glaube, in so einem Moment, da ist es gut, wenn einfach das nichts einschaltet und man einfach nur macht, weil es auch immer besser ist zu reanimieren, auch wenn es vielleicht nicht komplett richtig ist, aber jeder Sanitäter sagt und wer immer schon einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, weiß, dass man immer reanimieren soll, egal ob es jetzt 100% perfekt ist oder halt nur 80% perfekt, weil es ist besser als nichts. Dann, das fand ich persönlich sehr krass, war, dass Leute Angst haben, eine Frau im Brustbereich zu berühren, beziehungsweise, dass die Situation falsch interpretiert wird. Und wenn du jetzt als Frau zum Beispiel einen BH trägst, dann musst du den BH aufmachen, weil du quasi auf diese Stelle draufdrücken musst. Und das heißt, du musst quasi eine Frau in der Öffentlichkeit entblößen. Und davor sträuben sich auch extrem viele.
Mm.
Und das finde ich halt krass, weil ich habe damit gar keine Berührungsprobleme. Also wenn es drauf ankommt, denke ich, dass ich es machen würde.
Aber liegt es daran, dass du auch selber eine Frau bist?
Ich glaube auch. Und ich glaube, was auch mit reinspielt, dass es dass ein Mann vielleicht denkt, oh, da kommt eine Frau, die macht das vielleicht eher als ich.
Ja, aber das ist der falsche Ansatz.
Genau, das ist der falsche Ansatz und das finde ich halt persönlich sehr krass, dass Leute sehr sträubt davor, auch vor allem das mit dem Entblößen.
Ja, das Ding ist, ich musste gerade an meinen eigenen Erste-Hilfe-Kurs denken, du hast es ja angesprochen, ich hatte nie eine Übungspuppe, die einen weiblichen Oberkörper hatte.
Ja, daran habe ich dann auch gedacht, was mir auch aufgefallen ist, du hast auch keine Kinderpuppe.
Oh mein Gott, dann habe ich gar nicht gedacht,
genau,
stimmt.
Wenn du einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder machst, dann haben die auch eine Kinderpuppe, glaube ich, vor Ort dann da, weil die Reanimation läuft ja da auch ein bisschen anders da ab als bei einer erwachsenen Person. Aber in einem Standard-Erste-Hilfe-Kurs kriegst du nur diese Otto-Normal-Verbraucher-Puppe.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Genau, und diese 0815-Puppe und nicht halt jetzt zum Beispiel eine Kinderpuppe, du kriegst keine Puppe als Frauenkörper. Aber das finde ich halt wirklich persönlich einfach schade, weil ich glaube, viele Hemmungen und viele Ängste könnten gelöst werden, würde man da die Initiative ergreifen und diese Puppen einfach mit reinbringen. Und dann, wenn wirklich die Sanitäter sagen, Leute, in dem Moment ist es wirklich egal.
Ja, weil das Ding ist, wenn du vor Ort bist und helfen kannst, dann mach es, weil so eine Reanimation vor Ort ist einfach super wichtig und ich glaube, das checken so viele gar nicht.
Ja, also ich glaube auch, also ich weiß jetzt nicht, wie es genau in den USA alles abläuft, weil die Studie aus den USA und Kanada ist, ja. Das ist auch hier in Deutschland ein Problem. Aber wenn du beim Rettungsdienst anrufst, die coachen dich ja komplett durch. Du bist nicht alleine am Telefon. Die sagen dir, wie du zu reanimieren hast, was du alles zu machen hast. Die sind quasi da für dich, bis sie eintreffen. Und um nochmal euch das klar zu machen, warum es so wichtig ist, jemanden zu reanimieren, ist, dass erstens schnelle Hilfe ist immer wichtig, egal bei welchem Notfall, aber vor allem bei einem Herzstillstand. Denn wenn 3 bis 5 Minuten kein Sauerstoff ins Hirn oder halt generell du keinen Sauerstoff einatmest, dann können schon schwere Hirnschäden entstehen, die halt auch bleiben. Die Herzdruckmassage übernimmt halt quasi in der Zeit die Pumpfunktion des Herzens. Dadurch wird der restliche Sauerstoff, der im Blut noch weiterhin ist, zu den lebenswichtigen Organen transportiert. Und dementsprechend ist es halt super wichtig, das zu machen.
Also Leute, ihr hört es selbst, diese Maßnahmen können am Ende über Leben und Tod entscheiden, bis der professionelle Rettungsdienst am Ende auftritt.
Es ist halt einfach wichtig zu wissen, dass bei einem Herzstillstand jede Sekunde zählt und es sollte keinen Unterschied machen, ob es eine Frau, ein Kind oder ein Mann ist, den man reanimiert.
Das hast du sehr schön gesagt. Wir neigen uns langsam dem Ende zu, aber davor haben wir natürlich noch 2 Tipps fürs Wochenende für euch. Isabel, was hast du uns heute mitgebracht?
Ja, also ich habe gerade ein Buch angefangen, das heißt Papa weg, Mama müde, ich laut, Monolog einer Alleinerzogenen von Parshad. Das kam jetzt vor kurzem raus und ich habe jetzt schon 1-2 Seiten gelesen und das ist wirklich ein Buch, was, glaube ich, einem auch wirklich zum Nachdenken bringt, beziehungsweise man auch so eine leichte Verbundenheit fühlen kann. Ja, also ich bin gespannt und das ist mein Tipp fürs Wochenende.
Oh, ich will das auch lesen, ich sag's dir.
Kannst du danach ausleihen.
Geil. Und jetzt zu meinem Thema. Und zwar habe ich auch ein Buch. Allerdings ist das schon ein bisschen länger her. Mein Buch ist vom Autor Tassim. Und zwar Mama, bitte lern Deutsch. Und ich habe das letztes Jahr gelesen. Und ich finde, das hat einfach nochmal gut zur Podcast-Folge gepasst. Im Endeffekt geht es um ihn und sein Leben in Deutschland und wie er über die Schulzeit hinweg sich integriert hat, was er alles erlebt hat. So Kleinigkeiten wie... Beispielsweise musste er mit seiner Mutter zum Arzt und dort übersetzen, sowas in der Art. Und
oder die Tomaten in dem Prospekt, ob die im Angebot waren,
ja,
das ist iconic.
Oh mein Gott, also wirklich, wir wollen euch nicht zu viel vorwegnehmen, aber dieses Buch, es war mein Jahreshighlight 2025.
Das stimmt, meins auch.
Ich habe so viel nachempfinden können, was er gesagt hat bzw. geschrieben hat und ich kann es wirklich jedem da draußen ans Herz legen. Also falls ihr am Wochenende in der Buchhandlung seid oder so, schaut euch um, ob diese 2 Bücher vorhanden sind und kauft sie euch. Es ist eine Herzensempfehlung von uns beiden. Und an der Stelle war es das auch schon wieder. Ich danke dir vom Herzen, Isabel, dass du heute hier warst. Es war mir so eine Freude, mit dir diesen Podcast machen zu dürfen, wirklich.
Mich hat es auch sehr gefreut und vielleicht sehen wir uns ja nochmal in der Zukunft in einer anderen Folge.
Ich hoffe es auch. Ansonsten, ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf und habt ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.
Tschüss.